Auch von meiner Seite, schön euch alle hier zu sehen, die es bei der tropischen Hitze in den Saal geschafft habt. Schön auch hier, die im Livestream seid, dass ihr heute dabei seid und vielleicht auch ein Gruß in die Zukunft an diejenigen, die das nach ihrem Urlaub nachholen. Wenn ihr das wirklich Feeling aus dem Saal haben wollt, ne, und es draußen gerade kalt ist, macht Fenster zu, Heizung auf volle Pulle, dann wisst ihr ungefähr, wie es sich hier gerade anfühlt und habt auch diesen Geist hier. Also schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich finde es einerseits wundervoll, euch hier singen zu sehen und auch die Lieder, die ihr ausgewählt habt. Es ist natürlich schade, dass das jetzt euer letzter Einsatz hier ist. Das werden wir noch sehen. Hamburg ist nicht so weit weg, also kommt mal vorbei. Genau, aber ich muss sagen, gerade beim letzten Lied, die Auswahl, das passt sehr gut zum heutigen Thema auch der Predigt. Also dass Gott führt da und hat auch diesen Gottesdienst zusammengefügt. Ich möchte noch einmal gerne beten, lade dazu ein, aufzustehen, wer das möchte, unserem Gott zur Ehre. Unser Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du diesen Saal heute mit Licht und Wärme fluten wirst. Wir danken dir dafür, dass du hier bist, um deinen Segen auszuschütten. Dass du hier bist, um uns Menschen nah zu sein, egal an welchem Ort. Du bist in der Hinsicht überhaupt nicht an Raum und Zeit gebunden. Du kannst überall gleichzeitig sein und auch überall zu 100%. Und wir danken dir dafür, dass wir einfach diesen Gottesdienst mit dir haben dürfen, dass wir dir zur Ehre singen konnten, aus vollster Überzeugung, dass wir das tun können, ohne uns zu verstecken. Ich danke dir aber auch dafür, dass wir nicht einfach nur schöne Lieder mit schönen Melodien singen, sondern mit Texten voller Inhalt, in eine Botschaft auch auf diese Weise in die Welt hinaustragen können, die voller Vollmacht, voller Dynamik ist und die Zeiten überdauert hat bis uns heute her. Ich danke dir dafür, dass du all das tun wirst und auch für den ganzen Segen, an den ich jetzt vielleicht noch nicht denke, mit dem du uns überraschen wirst, Herr. Hab einfach Dank und Ehre dafür, dass du hier bist und diesen Gottesdienst leitest, segnest und durchführst. Und danke für das Privileg, das wir haben, dass wir zu dir singen, beten und auch von dir hören dürfen, Herr. Amen. Genau, wir haben es in der Einleitung von Basti schon gehört. Wir starten eine Predigtreihe. Es soll um das Matthäusevangelium gehen. Ich fange heute auch nicht ganz vorne an, sondern wir beginnen bei Matthäus Kapitel 4. Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder Apps, schlagt auf, ruft die Seiten aus. Ich werde aus der Hoffnung für alle Übersetzung lesen. Ihr könnt natürlich eure Übersetzung mitlesen, aber dann halt nicht wundern, wenn so ein paar Worte sich vielleicht unterscheiden. Aber der Inhalt bleibt der gleiche. Genau, diese Predigtreihe beginnen wir auch einfach, indem ich einfach mal lese. Also schlag gerne auf, Matthäus Kapitel 4, die Verse 12 bis 17. Als Jesus hörte, dass man Johannes den Täufer gefangen genommen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er blieb aber nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kapernaum am See Genezareth, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Das geschah, damit sich erfüllte, was Gott durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte. Das Land Sebulon und Naphtali, das Land am See und jenseits des Jordans, das Galiläa der heidnischen Völker, das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne Hoffnung sind. Von da an begann Jesus zu predigen: Kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Genau, mit diesem Text wollen wir die Reihe beginnen, eröffnen. Und bei der Vorbereitung, finde ich, sind drei sehr interessante, besondere Punkte, die hier den Beginn der Predigtreise Jesu auf der Erde beginnen. Also ab diesem Zeitpunkt lesen wir in Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen: Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Kurz zusammengefasst, was so der Kerninhalt dessen ist, was er gepredigt hat. Und hier beginnt es. Also diese Bibelstelle ist kurz nachdem, also steht direkt im Anschluss, als Jesus sich hat im Jordan von Johannes dem Täufer taufen lassen. Und dann wurde er in die Wüste für 40 Tage und 40 Nächte geführt, um dort eben die Versuchungen zu erleiden und auch zu widerstehen. Und direkt im Anschluss an diese Stelle, das werden wir auch beim nächsten Mal hören, sucht Jesus sich seine Jünger zusammen. Also das ist so ungefähr vom Kontext, wo diese Stelle zu verorten ist. Und es markiert eben den Beginn des Jesus, der halt das Wort bringt, der predigt, der anfängt, den Menschen zu erzählen. Und genau, dieser Beginn ist in dreifacher Hinsicht besonders. Zum einen der Zeitpunkt, der gewählt wurde, da werde ich gleich als erstes ein bisschen drauf eingehen. Das zweite ist auch der Ort, den Jesus gewählt hat, um seine Botschaft oder den Beginn der Botschaftsverkündigung auszuwählen. Und das dritte ist natürlich die Botschaft selbst, also was predigt Jesus? Das ist etwas ganz Besonderes. Und wir wollen uns erstmal mit der Zeit ein bisschen beschäftigen. Nämlich fing Jesus, wir haben es in dem ersten Vers, in dem Vers 12 gelesen, es begibt sich direkt im Anschluss, als Johannes der Täufer gefangen genommen wurde. Gefangen genommen wurde Johannes der Täufer auf Befehl des König Herodes, der zu dem Zeitpunkt in diesem Gebiet eben der weltliche Herrscher war. Und verhaftet wurde er, weil Johannes eben ohne Rücksicht auf Status, auf Geld, auf Macht, ohne Rücksicht auf die Person eine Wahrheit gepredigt hat, die diesem Herodes überhaupt nicht gefiel. Denn Johannes war schon der Erste, der immer rief, kehrt um zu Gott, ne? Es wird einer kommen. Er hat auch immer auf Jesus, den Messias, hingewiesen. Und natürlich ist es dann als ein Herrscher, der nicht für seine Gerechtigkeit bekannt ist und auch einer, der anscheinend offen im Ehebruch lebte, ist das nichts, was man so gerne hört von jemandem, der da in der Wüste sich in Kamelhaar kleidet und Heuschrecken isst. Und der erzählt mir jetzt halt meine Sünden. Das ist natürlich eine Botschaft, die wollten die Mächtigen nicht hören und ließen ihn daraufhin verhaften. Für seine Anhänger begann halt auch eine gefährliche Zeit, also die Anhänger des Johannes. Ne, viele hatten sich versteckt, man wollte jetzt nicht unbedingt als jemand erkannt werden, der Sympathien für Johannes den Täufer hegt oder diesen Botschaft zustimmt. Und genau in dieser Zeit, steht da, zog Jesus sich nach Galiläa zurück. Und jetzt könnte man denken, okay, er versteckt sich jetzt ein bisschen, lässt ein bisschen Gras über die Sache wachsen, guckt mal vielleicht, was passiert mit Johannes. Ne, wird er nur einmal gefangen genommen, dann wieder freigelassen. Wie geht es weiter? Heutzutage würde man sagen, vielleicht so ein bisschen abwarten, einen Tee trinken, mal gucken, wie sich das entwickelt. Wäre vielleicht ein menschlich gesehen logischer Schritt, nicht aber so Jesus. Er geht zwar nach Galiläa zurück, aber eben nicht, um da zu fliehen oder sich zu verstecken, denn wir lesen, er fängt an, dort im Prinzip genau das zu predigen, was Johannes auch gepredigt hat, nur vielleicht noch ein bisschen intensiver und mit etwas mehr Vollmacht, denn Johannes konnte immer auf den Messias hinweisen, er wird kommen. Jesus aber konnte sagen, er ist da. Aber er fing genauso an, wir lesen es in Vers 17, ne, kehrt um zu Gott, tut Buße, je nachdem, welche Formulierung ihr da haben wollt, der Inhalt ist immer der gleiche. Ihr seid Sünder, ihr seid auf dem falschen Weg, kehrt um zu Gott. Also eigentlich die gleiche Botschaft, für die Johannes im Gefängnis gelandet ist, fing er wieder an zu predigen. Und der Zeitpunkt, finde ich, ist in der Hinsicht sehr interessant gewählt. Zum einen, weil er natürlich ein sehr gefährlicher Zeitpunkt ist für Jesus. Er kann jetzt als Nächster direkt verhaftet werden. Denn auch Galiläa war zu dem Zeit im Einflussbereich des Herodes. Aber genau in dem Zeitpunkt, als im Prinzip weltliche Mächte versucht haben, diese Botschaft totzuschweigen, da hat Jesus den Staffelstab in die Hand genommen und hat gesagt, ich mache mit Vollmacht weiter. Also das Rufen des Johannes ist nicht verhallt oder er ist irgendwo in einer Gefängniszelle verschwunden und wir haben nie wieder von ihm gehört. Nein, dank Jesus haben wir das bis heute, dass wir wissen, was dort gepredigt wurde. Also einmal dieser zeitliche Aspekt ist sehr interessant. Jesus hat wirklich einen, wie wir heute vielleicht formulieren werden, sehr ungünstigen Zeitpunkt gewählt, um sein Wirken zu beginnen oder zumindest sein Lehren zu beginnen. Wir haben ja auch gehört, das Matthäus-Evangelium beschäftigt sich viel mit der Lehre Jesu. Also was hat er gesagt, was hat er gelehrt? Und und gerade jetzt, als es notwendig war, fängt Jesus an. Ohne natürlich Angst zu haben, denn er hat die Vollmacht von Gott, also fängt er sein Predigen an. Aber auch nicht nur der Zeitpunkt, an dem er anfing, ist sehr interessant, sondern auch der Ort. Und das hängt damit zusammen, wir lesen, er zog sich nach Galiläa zurück, ging nicht nach Nazareth, sondern noch weiter in eine andere Stadt in diesem Gebiet. Und es ist sehr interessant, einfach mal zu wissen, was ist Galiläa oder dieser Landstrich im Norden Israels. Man liest auch von dem Sebulon und Naphtali, war das, glaube ich? Genau, ne? Das Land Sebulon und Naphtali, da oben im Norden. Das war zu der Zeit, um es mal vorsichtig oder nett zu formulieren, nicht unbedingt das Zentrum des religiösen Lebens. Also es war jetzt nicht das heilige Jerusalem, wo das Judentum an jeder Ecke präsent war. Es war nicht das Umland von Jerusalem, wo halt jüdische Stämme lebten. Ich meine, Naphtali und Sebulon sind auch jüdische Stämme. Sondern das Gebiet im Norden war einerseits geografisch ein bisschen abgelegen, also gar nicht so im Zentrum allein, wenn man auf die Karte guckt. Aber auch ein Gebiet, das immer wieder durch verschiedene Besatzer gegangen ist, immer wieder durch Krieg geplagt war und auch in dem sich viele Völker angesiedelt haben, die eben nicht diesen jüdischen Hintergrund hatten. Also Bibel sagt es ganz klar, auch viele heidnische Völker. Und es wird beschrieben als ein Gebiet auch, Galiläa, der Landstrich der Heiden. Es gibt ja auch weiter später, ich kenne die Stelle jetzt nicht auswendig, aber da gibt es auch diesen Ausspruch, so was ist jemals schon Gutes aus Galiläa gekommen? Das wird dann im Hinblick gesagt, weil man ja weiß, Jesus kommt aus Nazareth. Also welcher große Prophet kam ja schon aus Galiläa? Also ein Landstrich, der auch viel von den heidnischen Bräuchen geprägt war, wo das ein bisschen vermischt wurde. Also kurz gesagt, nicht unbedingt sowohl geografisch als auch von der religiösen Wichtigkeit her ein Ort, an dem man jetzt erwarten würde, dass jemand eine weltverändernde Botschaft starten wird. Aber genau dahin geht Jesus. Genau da sagt er als erstes, also zumindest als erstes überliefert, kehrt um zu Gott. Genau an diesen Ort geht er. Und das hat er auch nicht zufällig gewählt. Also er hätte ja, es ist nicht, dass er sich verlaufen hat und auf dem Weg nach Jerusalem plötzlich, ach, jetzt bin ich in Galiläa, jetzt kann ich auch hier anfangen. Nein, er hat diesen Ort bewusst gewählt. Den Rand der Gesellschaft, den Rand der Botschaft vielleicht. Genau diejenigen, die es eigentlich hören müssen, oder nicht eigentlich, die es am dringendsten hören mussten, genau dort hat Jesus angefangen. Wenn man es einmal kurz zusammenfassen kann, ist das vielleicht aus unserer weltlichen Sicht auch nicht der geeignetste Ort, um eine solche Botschaft anzufangen. Einfach weil, naja, der Fokus ist halt nicht da drauf. Hätte das jetzt mitten in Jerusalem angefangen, das hätte sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Ich meine, hat es auch in Galiläa, aber so, nennen wir es mal aus marketingtechnischen Gründen vielleicht nicht die beste Gegend, aber so denkt Jesus nicht, so denkt Gott nicht. Also können wir vielleicht festhalten, aus menschlicher Sicht nicht der geeignetste oder Zeitpunkt, auch nicht der geeignetste Ort, also schon mal zwei von drei Dingen, die er vielleicht aus unserer Sicht nicht so gemacht hat, wie wir es vielleicht getan hätten. Und dann kommt auch noch das Dritte, das eigentlich mit das Wichtigste, nämlich, was predigt er? Es ist ja schön, dass er in Galiläa predigt, zu einer Zeit, die vielleicht unpassend ist, aber ich werde gleich nochmal hier noch drauf näher eingehen. Aber was genau predigt Jesus? Er geht ja nicht nach Galiläa und guckt sich da um und sagt, ist halb so wild, was ihr macht, passt schon, irgendwie wird es gehen. Ne, Sabbat haltet ihr, damit habt ihr schon mal einen wichtigen Punkt gebracht. Den Rest, ja, macht halt ein bisschen heidnische Rituale, aber komm. Nein, er ist ganz klar in der Hinsicht, ne? Tut Buße, wird es in einigen Übersetzungen gesagt, kehrt um zu Gott, kann man da auch finden. Also vom Inhalt her, ändert euer Leben. Ne? Haltet mal ein, guckt euch an, was ihr hier gerade in diesem Landstrich macht und dann kehrt um. Eine ganz klare und harte Botschaft. Ich habe es auch schon ein bisschen angerissen, als wir über die Zeit gesprochen haben. Also wirklich eine Botschaft, wegen der Leute schon ins Gefängnis gekommen sind, unmittelbar kurz davor. Eine Botschaft, die nicht unbedingt das ist, was man als Prediger gerne vorne erzählen will, weil wenn man den Leuten eben erzählt, ihr müsst umkehren, ne, ihr seid auf dem falschen Weg, niemand wird gerne in dieser Hinsicht korrigiert. Ich glaube, niemand von uns setzt sich gerne hin und lässt sich gerne erzählen, das läuft alles falsch in deinem Leben, du musst umkehren. Ne? Ich meine, die Botschaft an sich ist wundervoll, weil er zeigt ja auch eine Lösung auf, aber viele von uns bleiben, oder zumindest war es bei mir ganz lange so, ich bleibe am ersten Halbsatz hängen. Ne? Du bist ein Sünder und ab dem Zeitpunkt schalte ich aus. So, wer bist du denn, dass du mir das zu sagen hast? Und Jesus weiß das alles. Er weiß eben, dass auch seine Botschaft eine harte, aber auch notwendige ist. Kehrt um und er sagt ja auch, warum sollt ihr jetzt umkehren? Warum fängt er zu dieser Zeit an? Denn das Reich Gottes ist nahe. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt noch ewig Jahrzehnte Zeit hat, sich zu entscheiden. Das ist wirklich jetzt. Diese Botschaft bringt er. Und das ist, finde ich, auch etwas Besonderes. Also wenn man jetzt das einmal kurz menschlich zusammenfasst, ungünstiger Zeitpunkt, ungünstiger Ort vielleicht und dann auch noch eine Botschaft, die jetzt nicht unbedingt eine ist, die sich von selbst verbreitet, die die Menschen hören wollen. Etwas, was man voller Begeisterung kommt und dann seinem Nachbarn erzählt, weißt du was, du musst dich umkehren, denn du bist auf dem Weg in die Hölle. So fängt man kein gutes Gespräch an. Also ein gutes vielleicht, aber kein schönes Gespräch. Und das tut aber Gott alles. Das tut Jesus alles. Und wir erleben oder sehen auch heute das Ergebnis. Vielleicht hätte vorher jemand gesagt, du, wenn du da in Galiläa zu der Zeitpunkt anfängst mit dieser Botschaft, das wird nichts. Wir wissen es heute, das ist etwas geworden. Denn Jesus predigt diese Worte mit einer Vollmacht, mit einer Kraft dahinter, die nicht menschlich ist. Warum sollte er sich dann an menschliche Dinge orientieren? Und was ich für uns oder was wir halt für uns mitnehmen können aus dieser Art, wie Jesus in die Welt geht, wie er den Menschen erzählt, finde ich, kann man in einem Satz recht gut beschreiben. Es ist natürlich nicht in seiner kompletten Bandbreite, aber Jesus geht dahin, wo es notwendig ist. Er tut es zu einer Zeit, in der es notwendig ist, und er predigt die Botschaft, die notwendig ist. Also er tut all das, was er eben tut, eben dieses Predigen, nämlich dann, wenn es sein muss. Und er guckt dann nicht auf dieses Menschliche, ist der Zeitpunkt vielleicht günstig, muss ich das vielleicht an einem anderen Ort machen, ne? Ist es heute nicht zu heiß für sowas, ne? Man ist ja müde von dieser ganzen Hitze. Nein, Jesus tut, was notwendig ist, und er predigt auch, was notwendig ist. Natürlich könnte er den Leuten sagen, Gott ist ein Gott der Liebe und das wird schon. Ne? Wenn du da am Himmelstor stehst, Gott wird schon, ach komm, lass mal 5 gerade sein, kommst auch in den Himmel. Hätte er auch sagen können, es wäre halt falsch, aber er hätte es sagen können. Und er wäre bestimmt wesentlich beliebter geworden, auch gerade halt bei den Herrschern und Schriftgelehrten, mit denen er sich ja regelmäßig mit dieser Botschaft angelegt hat. Aber das tat er nicht. Er hat gesagt, was notwendig war, was wahr ist. Kehrt um zu Gott, denn das Reich ist nah. Hart zu hören vielleicht, aber ich finde, wir, als die wir heute hier leben, können diese Begebenheit oder diesen Anfang von Jesu nicht einfach nur lesen und denken, boah, das war cool von Jesus, hat er gut gemacht, und dann mit unserem Leben weitermachen. Wir können uns da wirklich vieles abgucken. Und auch hier möchte ich auf 3 Punkte wieder eingehen, die wir uns davon abgucken können. Nämlich, wenn wir an uns heute denken, kann ich als erstes sagen zum Thema vielleicht Zeitpunkt, als Jesus begann, zu einer ungünstigen Zeit zu predigen. Auch wir haben ganz oft in unserem Leben Gelegenheiten, wann wir für das Wort Gottes einstehen können. In allen möglichen Formen. Das kann natürlich, also ich kann nicht alles abschließend aufzählen, aber es kann natürlich sein, man unterhält sich gut mit Leuten. Und dann kommen Sätze, in denen vielleicht man sich über Religion lustig macht. Das Christentum an sich. Wenn es vielleicht kritisiert wird oder man halt merkt, die Menschen suchen auch etwas, also andersrum, sie suchen etwas und wissen nicht, wo sie suchen müssen. Es gibt ja Menschen, die suchen wirklich in allen spirituellen Richtungen irgendwo die Erlösung, aber wir wissen ja, wo es das wirklich gibt. Und dann liegt uns dieser Satz schon auf der Zunge, ihnen einmal kurz, knapp das Evangelium vielleicht zu bringen, aber man tut es nicht, weil es ist gerade nicht der passende Zeitpunkt. Naja, wir sitzen gerade im Restaurant, was ist, wenn andere das hören? Ach, weiß ich nicht, heute ist Geburtstagsfeier, dann müssen wir nicht erzählen. Ich weiß nicht, es ist schon 22.30 Uhr, wenn ich jetzt diese Situation anfange, bin ich erst um 2 Uhr nachts im Bett, weil das eine lange Diskussion wird. Und, wir können viele Ausreden finden. Aber bei Gott, bei Jesus, gibt es keinen ungünstigen Zeitpunkt. Er hat es vorgelebt, indem er zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt mit seiner Predigt anfing, und sie hat die Jahrtausende bis heute überdauert. Und nicht nur einfach überdauert, sie wurde nicht einfach konserviert und war in so einem schönen Einmachglas. Sie hat sich verbreitet, sie hat Frucht gebracht, sie hat bis heute Menschen immer wieder in sich geführt, dass das Christentum die größte Weltreligion ist. Diese Botschaft hat überdauert, weil Jesus sich nicht gescheut hat, zu einem scheinbar ungünstigen Zeitpunkt anzufangen. Und deswegen auch für uns, dass wir den Mut haben, nicht zu sagen, der Zeitpunkt ist gerade ungünstig, ich warte mal noch ein bisschen. Wir wissen nicht, wie lange wir noch warten können. Wir wissen, Jesus kommt bald wieder. Das Reich Gottes ist nahe. Wie nahe, hat er uns, glaube ich, bewusst nicht gesagt, weil sonst würden unsere Uhren danach stellen, so einen Tag bevor es losgeht, fange ich an, meine Nachbarschaft zu missionieren und bis dahin mache ich mal Piano. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Und es gibt keinen ungünstigen Zeitpunkt. Also wenn du mal dieses Verlangen spürst, für Gottes Wort einzustehen, in welchen Form auch immer, es muss jetzt keine Predigt vor 10.000 Menschen sein und alle bekehren sich. Es reichen wirklich Gespräche mit der Familie, Nachbarschaft, Arbeitskollegen, Ehepartner zu Hause, irgendwas. Sei es Ermahnung, sei es Trost, sei es auch manchmal den Leuten den letzten Schubs zu geben in die richtige Richtung. Dafür gibt es eigentlich keinen schlechten Zeitpunkt. Klar, man kann gucken, wie mache ich das, ne, wie ist der Ton. Aber wenn wir uns da von Gott leiten lassen, gibt es keinen ungünstigen Zeitpunkt. Und wir können da beruhigt sein und einfach diese Zeitpunkte auch freudig entgegensehen. Zu wissen, okay, ich kann wieder für das Reich Gottes einstehen. Zugegeben, es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Jesus hat es uns vorgelebt und wir können uns da ein Beispiel dran nehmen. Zweites ist auch, was den Thema Ort vielleicht betrifft. Auch Jesus fing da an zu predigen, wo es notwendig war. In einem Landstrich, in dem es Menschen gab, die, wie es auch dann in dem hier das Volk, das in der Finsternis wohnt. Dieses Gebiet wird im Jesaja explizit beschrieben, dass Jesus gegangen ist. Und auch danach ist er immer wieder zu den Zöllnern gegangen, zu den Sündern. Immer wieder wurde er auch dafür kritisiert, was gehst du denn dahin, wo es dunkel und finster und dreckig ist, was gehst du denn dahin, wo die Menschen von Gott nichts wissen wollen oder einfach noch nichts wissen. Und da sagt Jesus ja auch, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Er geht dahin, wo es notwendig ist. Und auch für uns kann das manchmal bedeuten, dass wir eben an Orte gehen, in die wir vielleicht uns nicht gerne gehen. Ich meine, wenn jetzt als Beispiel, auch als, nicht als Kritik, bitte nicht werten verstehen, wenn ihr in einem christlichen Haushalt aufgewachsen seid und alle eure Geschwister gehen in die Kirche und machen gut mit und es gibt keine Oma, keine Tante, keinen Onkel, der nicht irgendwie glaubt und diese Bekehrung angenommen hat, dann ist es wirklich schön und auch erbaulich, wenn man da natürlich dann tiefe Gespräche über den Glauben führt. Aber das ist eben nicht alles. Es gibt noch genug Menschen, die diese Botschaft entweder nicht gehört haben oder sie gehört haben und bewusst verwerfen, dagegen arbeiten vielleicht. Und genau dahin dürfen wir gehen. Und ich will das jetzt auch nicht auf, geografisch abgelegene Orte beschränken. Also wir müssen nicht in den tiefsten Dschungel irgendwo hingehen. Es ist gut, dass es Menschen gibt, die da hingehen. Versteht mich nicht falsch. Es bringt nur nichts, wenn wir alle da hingehen. Und auch wir haben in unserer Nähe, wenn wir jetzt vielleicht nicht unbedingt zu einem Missionarsdienst in die entfernte Welt, wenn wir nicht diese Abenteuergen in uns haben, wenn wir auch nicht den Ruf von Gott dahin haben, aber auch wir haben Nachbarn, auch wir haben, wenn die Kinder das erste Mal zur Schule gehen, lernt man zwangsläufig neue Eltern kennen, die ist jetzt zum Beispiel für unsere Situation wichtig. Wir alle haben irgendwo Leute in unserem sozialen Umkreis, in unserem Umfeld, die diese Botschaft hören müssen. Und ich möchte das jetzt auch nicht hier irgendwie beschränken auf, die schlimmsten Sünder, also dass wir jetzt alle irgendwie ins Hochsicherheitsgefängnis gehen müssen und dort zu den Mördern und so sprechen. Es gibt vielleicht Leute, die diesen Ruf haben, aber es gibt auch Menschen, die in der Finsternis wandeln, denen geht es nach außen aber ziemlich gut. Die haben zwei Wagen in der Einfahrt, ne, den einen E-SUV für kurze Strecken und dann noch den, das Langstreckenschiff, mit dem man fahren kann. Die haben einen wunderbar gepflegten und gemähten Vorgarten, die haben ihr Leben richtig im Griff, aber das Haus ist einfach leer. Also es sind halt voll mit Möbeln und Kunstwerk und was weiß ich was allem, aber es ist leer. Auch diese Menschen, da ist es notwendig hin. Und es ist, finde ich zumindest manchmal auch gerade da, sehr unangenehm, wenn man solchen Menschen, die mitten im Leben stehen, sagen muss, läuft nicht bei dir. Du gehst komplett in die falsche Richtung, weil dann zeigen sie nur rum, ja guck dir mal die ganzen schönen Sachen an, so schlecht geht's mir doch gar nicht. Aber es ist notwendig. Wie gesagt, ich gebe nur Beispiele. Wenn ihr merkt, Gott ruft euch an einen Ort und ihr fühlt euch dort in diesem Ort unwohl, dann heißt das nicht unbedingt, dass Gott sagt, da musst du nicht hin. Er schickt dich manchmal dahin, wo es notwendig ist. Und das kann ziemlich unangenehm werden. Sowohl wenn wir da sind, auch wenn wir dann hören, wie über uns gesprochen wird. Aber das hat Jesus nicht davon abgehalten, seine Botschaft genau dort zu verkünden. Also auch für uns können wir mitnehmen, dahin gehen, wo es notwendig ist. Und das Letzte ist natürlich die Botschaft. Mit welcher Botschaft ausgerüstet gehen wir zu jeder Zeit an jeden Ort? Was sagen wir den Menschen? Weil es kann natürlich der tollste Ort sein und die Menschen sind dort bereit zu hören von Gott, aber wir hauen die falsche Botschaft raus. Das soll uns nicht passieren und deswegen können wir uns immer wieder ausrichten auf Jesus. Jesus sagt ganz klar, tut Buße, beziehungsweise finde ich das Wort kehrt um, passender in der Hinsicht. Dass wir uns immer wieder ausrichten auf Jesus. Ich spreche jetzt erstmal bewusst zu denen, die das schon angenommen haben, die schon ihr Leben Jesus übergeben haben. Ihr dürft mit Vollmacht, mit Liebe eine Botschaft voller Kraft weiterbringen. Ihr dürft, wir haben es gesungen, Jesus, mach mich zum Licht. Wir dürfen das Licht dieser Welt sein. Später in der Bergpredigt, das werden wir an einem anderen Sonntag auch noch genauer hören, heißt es ja auch, ihr seid das Licht der Welt. Und wir lesen auch in den Versen, die wir vorhin gelesen haben, das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne Hoffnung sind. Und wir dürfen Teil dieses Lichtes sein. Wir dürfen dieses Licht als Lichtstrahl von der Quelle ausgehend in diese Dunkelheit bringen. Und deswegen müssen wir auch keine Angst haben, dass wir einen unpassenden Ort oder eine unpassende Zeit wählen. Denn unsere Botschaft, die wir weitergeben dürfen, ist zeitlos und passend. Sie ist wahr. Und ja, wir werden auf Ablehnung stoßen, auf Spott, auf Gegenwind. Aber wir dürfen sicher sein, wir haben dieses Licht gesehen. Wir haben unseren Herrn Jesus in unser Leben aufgenommen. Und wir dürfen dafür sorgen, dass das noch unendlich viele weitere Menschen tun können. Und da fand ich eine Definition oder einen Aspekt der Buße so schön. Weil wenn man Buße hört, ich weiß nicht, wie ist das bei euch, so ein Wort, das ihr gerne hört? Buße, tut Buße, kehr um. Ich habe mal geguckt, das ist sehr interessant, was Wikipedia dazu sagt. Also keine seriöse Quelle, aber Wikipedia sagt, Buße tun ist die menschliche Anstrengung, ein vergangenes Unrecht oder Sünde wieder gut zu machen. Da habe ich mir gedacht, das passt nicht ganz mit dem, was ich unter Buße verstehe oder unter Umkehr. Es ist kein menschliches Anstrengen. Wenn wir umkehren zu Gott, dann strengen wir uns nicht als Menschen an, unsere vergangenen Sünden wieder gut zu machen. Erstens, das geht nicht und zweitens, das ist nicht notwendig. Gott lässt uns aus Gnade zu sich kommen. Allein die Gnade genügt. Und wenn wir das verstehen, dass es bei Buße nicht irgendwie um Wiedergutmachung geht, sondern einfach um dieses Innehalten, Umdenken, Umkehren, dann ist Bußetun nichts anderes, als das Licht der Liebe Jesu zu ergreifen und sein, also mein Leben, fortan von dieser Liebe und von nichts anderem mehr bestimmen zu lassen. Also wir haben diese Botschaft, dieses Privileg, wir dürfen sagen, ich habe Jesus Liebe erlebt, Gottes Liebe. Ich habe es erlebt, dass meine Sünden, nicht weil ich so ein guter Mensch bin oder weil ich so intensiv bereut habe, sondern weil Jesus, weil Gott so unglaublich gnädig ist, durfte all das abgeben, darf jetzt frei von Ketten, frei von Sünden, darf ich in diese Welt gehen und leuchten als Licht dieser Welt. Und ich finde, das ist etwas Wunderbares, das ist eine Botschaft, wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren, das den Menschen zu sagen, dann wird diese Botschaft auch die kommenden, ich weiß nicht, Jahrzehnte, Jahrhunderte, wie viel Zeit auch immer Jesus noch eingeplant hat, um wiederzukommen, diese Zeit werden wir überdauern und diese Welt zum Leuchten bringen. Und das ist eigentlich so der Hauptfokus, den ich halt hier gerne drauf legen würde. Es gibt bestimmt noch viel anderes zu der Stelle zu sagen. Aber genau eben diese drei Punkte, dass wir halt uns an Jesus ein Beispiel nehmen, dass wir zu jeder Zeit, an jedem Ort bereit sind, diese Wahrheit zu leben, zu erzählen. Und es muss halt keine ausgearbeitete theologische Predigt sein. Manchmal ist das sogar hinderlich, je nach Kontext. Aber wenn wir das wirklich ernsthaft leuchten und den Menschen bringen, dann werden noch so viele mehr zu Jesus kommen. Und wenn er dann wiederkommt, also das wird ein wunderbares Fest. Ich freue mich schon sehr drauf und das können wir den Menschen auch erzählen. Kehr um, das Reich Gottes ist nahe. Das ist in zweifacher Hinsicht. Einerseits, Gott ist schon inmitten unter uns. Er ist dir nahe, du musst die Hand nicht mal ausstrecken, hier ist er schon. Du musst nicht, wer weiß, wohin klettern oder pilgern oder sonst was. Aber zweitens ist, sein zweites Wiederkommen ist auch nahe. Und da wollen wir mit allen Menschen feiern. Nicht nur so mit ein paar Auserwählten oder sowas, mit allen Menschen. Diese Botschaft geht an alle. Also lasst uns mutig mit Vollmacht diese Botschaft dahin bringen, wo es notwendig ist. Und darum will ich unseren Gott auch noch einmal bitten. Wir können gerne zum Gebet aufstehen. Genau, lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns berufen hast, dein Wort zu verkünden. Dass du deinen Jüngern, aber auch uns direkt den Auftrag gegeben hast, hinzugehen in alle Welt. Und alle Völker zu deinen Jüngern zu machen und sie zu lehren, zu halten, was du uns gesagt hast. Ich danke dir dafür, dass wir, auch wenn es manchmal eine harte und scheinbar eine grausame Botschaft ist, dass wir sie voller Vollmacht erzählen dürfen. Aber dass wir den Menschen nicht nur erzählen müssen, dass sie Sünder sind und dass es keinen Ausweg gibt. Nein, du hast einen Ausweg vorbereitet. Du hast Vergebung in diese Welt gebracht. Du hast die Strafe auf dich genommen und wir müssen nichts mehr tun, außer das anzunehmen. Und wir wissen, dass dieser Schritt unendlich vielen Menschen so schwer fällt, dass es manchmal uns lieber wäre, wir müssten irgendeine Leistung erbringen, damit wir uns abrackern können, aber das ist nicht notwendig. Einfach nur annehmen. Ich bitte dich darum, dass du uns auch immer wieder mit dieser Kraft ausrüstest, denn wir wollen dein Licht sein, nicht irgendeine Botschaft weiterbringen, sondern deine Botschaft. Und da bitten wir dich um deine Vollmacht, um deine Gegenwart, dass du uns vielleicht mal zeigst, dass wenn wir einen Ort oder einen Zeitpunkt als unpassend bestimmen, dass du uns vom Gegenteil überzeugst, dass wir immer und überall dein Wort verkünden dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns darin segnen wirst, dass du uns jetzt auch in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren und Jahrzehnten immer weiterhin segnen wirst, bis du wiederkommst. Und so lange wollen wir gehen, Herr, dahin, wo es notwendig ist, auch wenn es schwer ist, Herr. Wir danken dir dafür, dass wir das tun dürfen. Amen. Genau, wir sehen